Deutschland und der Wettlauf um die Digitalisierung. Der Wirtschaftspodcast um unsere Zukunft.
Der Wettlauf um die Digitalisierung. Das Beben, das Buch, die Basis und die Botschaft. Ich bin der Autor Kai Lux, Vorsitzender des Bundesverbandes Mergers and Acquisitions und früher Siemens AG. Das Beben. Die digitalen Schlüsselindustrien wie Computer- und Kommunikationstechnik hat Deutschland schon vor langer Zeit verloren. In der digitalen Infrastruktur liegen wir auf den letzten Plätzen der OECD-Länder. Bei 5G stehen wir noch ganz am Anfang, während weltweit 1,4 Milliarden Menschen dies schon nutzen. Das Gewichtsverhältnis der internetgetriebenen Branchen liegt zwischen den USA, China und Deutschland bei 16:4:1. Und es geht weiter bergab. Die Gewichte zwischen den jeweils führenden Online-Händlern in den USA und Deutschland liegen bei 100:1. Technologisch sind wir von den USA und China abhängig. Die deutsche Autoindustrie hat die Führung bei Elektromobilität und dem autonomen Fahren verloren. Unter den führenden Wirtschaftsnationen leisten wir uns die größte Technologie- und Industriefeindlichkeit. Wir sind Weltmeister im Erlass von Vorschriften. Überadministration und Paternalismus lähmen die Eigeninitiative. Pfründen von gestern verändern Technologien von morgen. Unsere Ausbildungsstruktur ist in eine dramatische Schieflage geraten. Wir bilden mit verantwortungslosem Übergewicht genau die Berufe aus, die durch Automatisierung gefährdet sind, und genau diejenigen zu wenig, die dagegen bestehen können und Treiber des digitalen Wandels werden können. Deutschland leistet sich einen Alleingang in der Energiepolitik mit illusorischen Vorstellungen über die Machbarkeit und ignoriert dabei vollkommen die Nachfrageentwicklung. Internetnutzung und Elektromobilität dürften den heutigen Strombedarf mehr als verdoppeln. Die bereits heute höchsten Stromkosten der Welt müssten noch weiter steigen. Weitere Branchen befinden sich auf dem Absprung. Es müsste ein Beben durch Deutschland gehen, um den allumfassenden kulturellen, wirtschaftlichen und technologischen Richtungswechsel einzuleiten. Wir bräuchten den Schulterschluss aller. Stattdessen leisten wir uns Silostrukturen, Trennwände zwischen Industrie, Verwaltung und Wissenschaften, während andere Länder wie die USA die Durchlässigkeit in ihren Genen hat. Das Wissen um die Zusammenhänge ist verloren gegangen. Laienspieler ohne ausreichende technisch-wirtschaftliche Kenntnisse bestimmen über unser Land. Jetzt müssten wir eine dramatische Aufholjagd starten, gleichzeitig die Fehler der Vergangenheit reparieren. Aber auch hier sind die Weichen schon falsch gestellt. Für das treibende Wissensfeld der Zukunft, die künstliche Intelligenz, hat die chinesische Regierung ein Forschungsprogramm von 300 Milliarden US-Dollar ausgerufen, die einschlägige US-Industrie kaum weniger. Die Bundesregierung will mit einem 3-Milliarden-Programm gegenhalten, vor allem für neue Professuren in alten Strukturen. Das Buch. Mit dem Buch »Der Wettlauf um die Digitalisierung – Potenziale in Industrie, Gesellschaft und Verwaltung« liefere ich das Grundlagenwissen, um Lösungen zu erschließen. Dazu richtet sich das Buch an Entscheider in Industrie, Dienstleistung, Verwaltung und Politik sowie an Wissensvermittler von der Schule bis zur Universität. Ich stelle Verbindungen her zwischen technologischen Entwicklungsströmen, Wirtschaft und Gesellschaft. In zahlreichen Tiefenbohrungen werden technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Phänomene in ihren Strukturen und Hintergründen systematisch aufbereitet und in ihren Zusammenhängen dargestellt. Ich versuche detailliert aufzuzeigen, in welche gefährliche Position sich Deutschland in den letzten Jahren manövriert hat. Dabei belasse ich es jedoch nicht. Mit dem Buch »Der Wettlauf um die Digitalisierung« offeriere ich Hebel, wo und wie die großen Umsteuerungen anzusetzen sind. Dies wird durch Gastbeiträge bedeutender Persönlichkeiten hinterlegt, und zwar Karl Streibig, Vorsitzender der AKATEC, Mario Ohofen, Präsident des Bundesverbandes Mittelständischer Wirtschaft, Josef St. Johanser, Präsident des BDE Handelsverband Deutschland e.V. und Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Digitalisierung als Lebenspfad. Vorläufer bzw. Ausgangspunkt für das aktuelle Buch war mein 2017 erschienener Herausgeberband Praxishandbuch Industrie 4.0, an dem 115 Autoren mitgewirkt haben. Das Digitalthema begleitet mich praktisch seit meiner Studienzeit. Bereits 1970 mit Kursen zur Programmierung, später dann durch Entwicklung eigener Lösungen, die mir beim Management von Großprojekten helfen sollten. In den verschiedenen Positionen und Bereichen meiner Siemens-Zeit war ich immer mit Digitalthemen behaftet. Eines der ersten voll digitalen Siemens-Produkte war 1957 ein Ultraschall-Untersuchungsgerät der Medizintechnik. In meine Zeit als Verantwortlicher im M&A-Feld fiel auch die Zuständigkeit für die Bauelementebereiche, insbesondere für das Halbleitergeschäft, das wir unter dem Namen Infineon an die Börse brachten. Siemens gehört heute neben der SAP zu den beiden bedeutendsten deutschen Spielern bei der Digitalisierung. Am weitesten sind dabei die Geschäfte zur Fertigungsautomatisierung, in der Siemens der Weltmarktführer ist, sowie die Medizintechnik, die heute als Healthineers firmiert. An der Entwicklung der erfolgreichsten digitalen Bildgebungssysteme, Computertomographie und Kernspintomographie, war ich leitend mitbeteiligt. Die Fertigungstechnik begleitete ich über meine aktive Siemens-Zeit hinaus. In meine Rolle als Leiter der Kooperationsstrategien des Centers of Competence für M&A-Integration betreute ich auch deren große Unternehmensübernahmen. Am Praxishandbuch Industrie 4.0 schrieb der Vorstandsvorsitzende der Fertigungssparte Anton Huber mit. SAP und Siemens halten heute die gewichtigsten Player in der digitalen Transformation die Fahne Deutschlands hoch. Kernaussagen und persönliches Erfahrungswissen. Eine der Kernaussagen in meinem neuen Buch ist ja, wie angeführt, dass das Gewichtsverhältnis zwischen den USA, China und Deutschland auf dem strategisch entscheidenden Sektor der Internet, Smart Data und Smart Devices getriebenen Geschäfte, ich wiederhole es nochmal, im Verhältnis von 16:4:1 liegt. Die deutsche Gewichtsmasse bringen im Wesentlichen die SAP und die genannten Siemens-Geschäfte bei der Fabrikautomatisierung und im Medizinbereich mit auf die Waage. Im Übrigen tat sich auch Siemens mit der Digitalisierung lange Zeit schwer. Das Computergeschäft wurde schrittweise aufgegeben. Die Siemens-Kommunikationstechnik musste nach schweren Fehlentscheidungen die Tore schließen. Damit verlor Deutschland die verbleibenden World Player in diesen Branchen, die zwei tragenden Säulen der Digitalbranche. Der Verlust weiterer wissensbasierter Industrien. Ähnlich schmerzhaft war für mich der Ausstieg aus der Kernkraft. Ich war der letzte deutsche Hauptprojektleiter der damaligen Nuklearsparte der Siemens AG auf der Ebene eines Gesamtleiters für ein Kernkraftwerk. Allerdings wurde ich nicht mehr für den Neubau eines Kernkraftwerkes eingestellt. Hintergrund meiner Einstellung war 1988 vielmehr der vorhersehbare Rückgang des Nukleargeschäftes vor dem Hintergrund öffentlicher Widerstände und abnehmendem politischen Rückhalts. Man suchte somit einen Anlagenbauer mit Großprojekterfahrung. Ich brachte dies aus dem weltweiten Krankenhaus- und Universitätsbau mit, der gleichzeitig auch auf mehrjährige Praxis in der Unternehmensberatung zurückblicken konnte und damit für die Entwicklung neuer Geschäfte im Anlagenbau geeignet erschien. So kam man auf mich. Meine Aufgabe war der Wissens- und Technologietransfer aus der Kernkraft und damit die Entwicklung neuer industrieller Aktivitäten. Diese fanden wir vor allem in der Medizintechnik, bei der Meerestechnik und wir stiegen bei der Solartechnik und in der Windenergie ein. Später als Verantwortlicher bei M&A war ich ausgerechnet mit dem Verkauf der Nuklearsparte befasst. Politisch war dies unvermeidlich, aber technologisch ein Desaster. Denn mit dem Ausstieg aus der Kernkrafttechnik verloren wir in Deutschland ein Wissensfeld der Grundlagenforschung, das uns eine Spitzenposition auf vielen Feldern weit über den Kernenergiebereich hinaus gesichert hätte. Dies betrifft eine große Spannweite von wissensbasierten Geschäften, die ohne die Geldgeber aus der Kernkraft nun nicht mehr weit entwickelt werden konnten. Das betrifft Verfahrenstechniken, Automatisierung, Digitalisierung, die Umwelttechnik und vieles mehr. Deutschland verlor damit potenzielle Führungspositionen für viele zukünftige Geschäfte. Anstöße und persönliche Grundlagen zum Schreiben des Buches. Solche Lebenserfahrungen gaben letztlich den Anstoß für die Niederschrift des Buches »Der Wettlauf um die Digitalisierung«. Basis dafür war meine langjährige Zuständigkeit bei der Entwicklung des Geschäftsportfolios der Siemens AG, also sprichwörtlich von der Mikroelektronik bis zum Linearbeschleuniger. Darüber hinaus hatten mich die Siemens-Vorstände in ihre damals vielfältigen Aufsichtsratsmandate einbezogen, sodass ich über den Siemens-Konzern hinaus auch Aufgaben zur Unternehmensentwicklung, zu M&A und vielen Sonderprojekten in einer großen Bandbreite europäischer Konzerne übernahm. Die digitale Transformationsfrage war dabei immer präsent. Insofern sind die Inhalte des Buches »Der Wettlauf um die Digitalisierung« stark von persönlichen Berufserfahrungen geprägt und auch von schmerzhaftem Miterleben, wie Deutschland im digitalen Wettbewerb immer weiter zurückfiel. Blickwinkel USA, China und Japan. Mein Blick auf die USA und China war dabei früh geschärft, denn bereits in meiner Zeit als Projektleiter im internationalen Krankenhaus- und Universitätsbau konnte ich seit 1976 Eindrücke in diesen Ländern gewinnen. Später auch durch mein Wirken in den zahlreichen M&A-Projekten des Konzerns auf dem amerikanischen und asiatischen Kontinent. Mein Blickwinkel weitete sich mit der von mir betriebenen Gründung des Bundesverbandes Mergers and Acquisitions im Jahr 2002. Das Grundmotiv war seinerzeit, dass wir deutsche Mittelständler in die Lage versetzen wollten, die geschäftlichen Abspaltungen der Konzerne erfolgreich übernehmen zu können. Denn damals lief vieles auf Verkäufe nach Japan hinaus, so wie in den letzten Jahren nach China. Der neue Verband sollte sich aber nie als eine nationale Veranstaltung verstehen, sondern immer auch den Verbund mit dem Ausland suchen. So trafen wir Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit der American M&A Association, AM&AA, und der Chinese M&A Association, CMA. Brücken bauen. Die Arbeit an internationalen Projekten des Siemens-Konzerns, die Beschäftigung mit den Problemen des Mittelstandes, der Gewinn aus den Erfahrungen mit Amerikanern und Chinesen hat mich enorm bereichert, gleicher persönlich wie auch aus technologischer Sicht. Auf meine Promotion im Brückenbau zurückblickend hat mich jemand einmal als Brückenbauer für M&A bezeichnet. Und ich sehe heute noch meine wichtigste Aufgabe darin, Verbindungen zwischen Ländern aufzubauen und zu pflegen. Nach meiner nun fast 50-jährigen weltweiten Tätigkeit mit Schwerpunkten auch in USA und China bin ich wohl ein klein bisschen amerikanisch und chinesisch eingefärbt. Aber vor allem bin ich natürlich Europäer und Deutscher und vertrete unsere Interessen so wie die anderen die ihren. Zahlreiche Kongresse habe ich mit Amerikanern und Chinesen bestritten. Zuletzt haben wir die deutsch-chinesische Plattform für Erfahrungsaustausch bei M&A aufgebaut mit unserer ersten deutsch-chinesischen M&A-Konferenz 2019 in Duisburg, wo die neue Seidenstraße endet. Hier findet Austausch zwischen Industriellen beider Länder statt. Hier darf man auch mal deutlicher werden, als es politische Diplomatie gebietet. Unser Motto lautet, gute Freunde können offen miteinander reden. Damit versuchen wir auch die Politik zu unterstützen, die breit vertreten war, aus Berlin, aus Brüssel und den Bundesländern. Wettkampf der Systeme. Wie eingangs gesagt, tragen wir in Deutschland und Europa die berechtigte Sorge, durch die digitale Transformation zwischen den USA und China erdrückt zu werden. Dies ist die größte wirtschaftliche Bedrohung unserer Zeit. Dies geschieht auch mit unfairen Mitteln, etwa mit dem benannten Digitalkartell der USA und der Digitaldiktatur Chinas. Ich nutze beide Begriffe in ihrer bewusst überspitzten Aussage, um die Härte, die Bedrohung und die Gegensätzlichkeit der Systeme, ja ihre Unvereinbarkeit mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung herauszustellen. Aber Konfrontation und Vorhaltungen allein bringen uns nicht weiter. Wir müssen im Zwiespalt zwischen Verständnis und Gegenwehr immer das Gespräch suchen. Nur das bringt uns weiter. Das erfolgreiche Gespräch zur Lösung komplexer Fragestellungen über die digitale Transformation im globalen Wettbewerb lässt sich nicht mit einem Sammelsurium einzelner, aufgelesener Meinungen bestreiten. Vielmehr erfordert es Faktenwissen über und Urteilsvermögen über Zusammenhänge. Schwächen im System Deutschland. So traurig es ist, Deutschland zu eigen sind Technologieängste, Silostrukturen, Unternehmensmüdigkeit, Regulierungswut, Verwalterstaat, Paternalismus. Ich sagte das schon. Alte Pfründen werden mit Klauen und Zähnen verteidigt. Die stetigen Verfestigungen bestehender Strukturen sichern nur den Status quo ab, erzeugen aber immer mehr Spannungen gegenüber dem unbeantworteten Innovationsdruck. Die scheinbar bessere Absicherung unserer Demokratie gefährdet ihre notwendige Weiterentwicklung und damit die Demokratie selber. Dies schlägt sich in der Wirtschaft, in der Verwaltung, dem Regierungshandeln, im sozialen Leben der Gemeinschaft nieder. Die digitale Transformation ist dagegen die Herausforderung unseres Jahrhunderts schlechthin. Sie geht einher und befeuert eine nie dagewesene Innovationswelle auf allen Gebieten. Hierbei handelt es sich nicht nur um Basistechnologien, sondern auch um neue Denk-, Verhaltens- und Wirtschaftsmodelle. Vor allem aber um das Engineering ihres Zusammenspiels. Die Ängsten mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungsprozesse liegen in den Bereichen Umwelt, Mobilität und Energie. Deren Wandel wird in hohem Maße von der Digitalisierung getrieben. Aus diesem Grund werden sie im vorliegenden Buch im digitalen Kontext vertieft behandelt. Smart Data und künstliche Intelligenz. Das Öl der neuen Zeit sind nun die Daten. Smart-Daten, veredelt mit Hilfe bereits etablierter Technologien, wie etwa Data Mining und dem breiten Einsatz künstlicher Intelligenz, KI, Artificial Intelligence. Das Verständnis dieses Begriffes ist in der Öffentlichkeit eher diffus. KI ist im eigentlichen Sinne keine Technologie, sondern ein Merkmal für ein Wissensfeld per se, das sich aus sogenannter schwacher KI heraus entwickelt hat, etwa für selbststeuernde Systeme. Jetzt steht eher die starke KI im Vordergrund der Forschung mit dem Ziel freier, selbstoptimierende Anwendungen in Analogie zu menschlichen Hirnfunktionen. So ziehen sich Betrachtungen, Analysen und Anwendungen zu KI wie ein roter Faden durch das Buch. Systematiken und grafische Aufbereitung. Mit Systematiken versuche ich, KI ein- und abzugrenzen, etwa gegenüber Erkennungssystemen für Sprache, Bilder, Muster, Verhaltensweisen und Prozesse. KI kann in vielfachen Dimensionen gegliedert werden. Nutzen bringt erst die Überführung von der Grundlagenentwicklung, bei der Deutschland durchaus mit China und USA mithalten kann, zur praktischen Umsetzung, also zur Ergänzung menschlichen Denkens, Unterstützung seines Handelns und der Kapitalisierung des Wissens an den Märkten. Deutscher Rückstand. Hierauf beruht vor allem der deutsche Rückstand im Vergleich mit den USA und China. Die Bundesregierung hat ein durchaus erfolgversprechendes Programm zur Förderung der KI-Forschung aufgesetzt, mit einem bewundernswerten Output an Ergebnissen. Die Übertragung auf die Wirtschaft, auf Verwaltung und Gesellschaft ist aber unsere große Schwachstelle. Dies hat vielfache Gründe, die im Buch analysiert werden. Scope. Das Buch präsentiert ein ungemein breites Betrachtungsfeld. Damit werden auch Verhaltensmuster und Defizite offengelegt, die sich in überraschender Weise in der Industrie, bei der Verwaltung und im öffentlichen Handel ähneln und damit Entwicklungen blockieren. Nur vermeintliche Sicherheit bietet die deutsche Nabelschau etwa mit der Aussage, das machen die anderen Spieler daheim ja auch so. Deshalb fordere ich alle auf, sich an den Besten der Welt zu orientieren, sich mit ihnen zu messen, ein sogenanntes Benchmarking zu betreiben, wie es in der Großindustrie gang und gäbe ist. Verwaltungen. So müssen sich auch Ministerien und Behörden an den führenden Verwaltungsprozessen in den USA und anderswo auf der Welt messen. Gegenüberstellungen, die dieses Buch bietet, liefern ein erschreckendes Bild Deutschlands in seiner Rückständigkeit. Wir reiben uns auf in Diskussionen über quasi neue Ansätze, die anderswo aber seit 10 Jahren etablierte Praxis sind. Das Potenzial zu neuen Lösungen, die etwa aus Blockchain-Applikationen erwachsen, ist gewaltig, wird aber oft als Bedrohung unseres Ordnungsrahmens angesehen und schon vor den Tests verworfen. 4-Fronten-Krieg. So kämpft Deutschland jetzt an 4 Fronten. Dem Außendruck, vor allem aus USA und China, den von innen kommenden Implosionskräften entgegen, die allein schon das Zeug haben, unser Land aus dem Kreis führender Industrieländer zu vertreiben. Dabei starten wir nicht aus einer Pole Position, sondern aus dem hinteren Feld der Fahrer. Wir müssen also auch noch den bestehenden Rückstand aufholen. Deutschland liegt im OECD-Vergleich an einer der letzten Stellen mit messbaren Rückständen von 5 bis 10 Jahren. Hinzu kommen die weitere Dynamisierung im Wissenszuwachs und die Beschleunigung zur Übertragung auf die Anwender. Wie können wir das überhaupt alles gleichzeitig schaffen? Das ist das Rätsel, zu dessen Lösung dieses Buch beitragen will. Der Digitalplan Deutschland. Dazu wird im vierten abschließenden Kapitel des Buches ein breiter Strategie- und Maßnahmenansatz zur Diskussion gestellt. Die Voraussetzungen zum Aufholen sind dabei der Schulterschluss aller, von der Wirtschaft über die Verwaltung, von Ministerbehörden bis zu den Institutionen der Forschung und Ausbildung und der Einschluss aller Altersgruppen, von der Kita bis zu hochbetagten Senioren. Ein großer Gesellschaftsvertrag ist vonnöten, ein Generationenvertrag der digitalen Transformation, der jeden in unserer Gesellschaft mitnimmt. Methodischer Hintergrund. Die Storyline dieses Buches offenbart das methodische Vorgehen, das diesem Buch zugrunde liegt. Im ersten Teil wird die Logistik der historischen Entwicklung in den nacheinander folgenden Industriegenerationen dargestellt. Die großen Forscher, die führenden Player der Industrie. Daraus leiten sich die besagten Gewichtsverhältnisse zwischen den USA, Chinas und Deutschlands ab, ein Indikator für die Größe der Herausforderungen, denen sich Deutschland unvermeidbar stellen muss. Teil 2 behandelt die Hebel und Ansätze, die sich Deutschland bei der Aufholjagd bieten, etwa grundlegende Technologien, die Infrastruktur, Optionen zum organischen und externen Umbau. Dazu müssen wir die Aufmerksamkeit auf die Antagonisten des digitalen Wandels richten, vor allem zur Beherrschung digital getriebener Sicherheitsattacken und um die immer wieder aufflammenden Cyberkriege zu gewinnen. Denn beides, Verteidiger und Angreifer, bedienen sich der künstlichen Intelligenz. Der wettbewerblichen Ausrichtung gegenüber den USA und China widmet sich Teil 3 des Buches. Konkret, wie sollen wir uns positionieren? Welche Rolle spielt der Wettbewerb bei KI? Investieren wir zu wenig? Geben wir unser Geld an der richtigen Stelle aus? Wie stehen wir in den digital getriebenen Schlüsselindustrien? Beim Umweltschutz? Wie smart ist die Digitalisierung unserer Regierung und der Behörden? Wo stehen wir im internationalen Wettbewerb der Arbeitswelten? Wagen wir die digitale Konfrontation mit den USA und China? Sollten wir angesichts der äußeren Übermacht lieber Allianzen suchen? Oder finden Sie doch neue Wege vorbei an China und den USA, die diese noch nicht beschritten haben? Wissensbedarf. Antworten auf diese Kernfragen liefert der zumeist flache Diskurs, der zwischen Politik, Massenmedien und der breiten Öffentlichkeit gepflegt wird, kaum. Der heutigen öffentlichen Diskussion ermangelt es zumeist an beidem. Urteile werden oft aus der 10.000 Meter Sichthöhe gefällt. Kenntnisse über Arbeitsplätze, Arbeitsweisen und Technologien sind eher vage. Angesichts des großen Wissensfeldes, der rasanten Entwicklung, persönlicher Widerstände und mangelnder Zeit ist es den meisten gar nicht möglich, sich ein Bild vom Ganzen mit seinen vielfältigen Facetten zu verschaffen. Das vorliegende Buch soll diese Lücken schließen. Damit bietet sich ein großes Feld an Fakten, Themen, Systematiken und Mustern an, die das Verständnis erleichtern sollen. Man kann sich nach dem Zufallsprinzip irgendwo in das Buch hineinlesen, man kann systematisch über die Verzeichnisse suchen, man kann es auch wie einen Krimi lesen, denn das, was sich da abspielt, ist ungemein spannend. Erfahrungswissen, Quellenforschung und Perspektiven. Die Inhalte und die Struktur des vorgelegten Buches spiegeln vor allem die Erfahrungen des Autors aus seiner nun fast 50-jährigen Industriepraxis und als innerer Beobachter der weiteren Industrie. Dieses Wissensgut wurde hinterlegt und ergänzt aus unzähligen Quellen, deren Analysen und zahlreichen Versuchen zur Systematik, um Strukturen und Zusammenhänge aufzudecken und den Blick auf zukünftige Entwicklungen zu weiten. Dazu gehört unter anderem das 6G-Netzwerk mit den dazugehörigen Technologien, an denen bereits heute gemeinsame Teams aus Deutschland, den USA und China arbeiten. In der logischen Folge lassen sich gesellschaftliche Widerstände vorhersagen, die bewältigt werden müssen. Stetigkeiten und Disruptionen zukünftiger Veränderungen lassen sich allein aus dem immer weiter fortschreitenden Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen dem steigenden Leistungsangebot aus der Digitalisierung und der Gefährdung durch Cyberangriffe ableiten. Denn auch zwischen denen wird der Wettlauf um den Einsatz neuer Technologien, getragen von künstlicher Intelligenz, weitergehen. Ganz neue Technologien stehen am Beginn, etwa die Quantencomputer. Andere Felder wie die Mikrobiologie entwickeln sich rasant und verbinden sich teilweise mit der digitalen Welt. Weitere technologisch-industrielle Revolutionen sind am Horizont erkennbar, wohl wissend, dass die bislang vorgelegten Wellenbilder und Zählreihen von Industriegenerationen zu hinterfragen sind, wie in diesem Buch auch gezeigt wird. Was ist dies für ein Buch? Somit ist dieses Buch nicht ein Buch, sondern ein vielfältig einsetzbares Grundlagenwerk. Es ist durchaus als Buch zur neueren Industrie- und Wirtschaftsgeschichte zu verstehen, dem im Vorwort genannten Motto vom Wandel in Raum und Zeit folgend. Denn nur der kann die Entwicklungen der Zukunft in aller Bescheidenheit einschätzen, der sich in der Geschichte kundig gemacht hat. Hier hat vor allem der Technikhistoriker im Autor das Wort. Mitgestaltete Geschichte und umfangreiche Quellenarbeit. Die persönlich erlebte und aktiv mitgestaltete Industriegeschichte, die der Autor als technologisch-organisatorischer Praktiker beitrug, lieferte das Grundgerüst für die Darstellung der Zusammenhänge. Detaillierte Quellenarbeit, eigene Untersuchungen und Gegenüberstellungen von Studienergebnissen Dritter füllten die Details aus, messbar an über 5000 verwendeten Quellen und rund 1350 Fußnoten, ungezählten Fachgesprächen, Arbeit in einem kleinen Kreis von Beratern und Austausch im großen Netz der Wissensträger aus Industrie, Verbänden, Behörden, Beratern, Forschungs- und Lehrinstituten. Netzwerkmanagement. In der zweijährigen Arbeit an diesem Buch konnte der Autor rund 100 Veranstaltungen gezielt nutzen, die er im Zuge seiner Arbeit als Vorsitzender des Bundesverbandes Mergers and Acquisitions, BM&A, organisieren konnte, von kleinen Runden mit ausgewählten Fachspezialisten bis hin zu großen Kongressen in dieser Periode. Aufsetzen konnte auf den Beiträgen in seinem 2017 erschienenen Herausgeberband Praxishandbuch Industrie 4.0. Große Wissensunternehmen wie die Big Four der Wirtschaftsprüfung, die alle in das Beratungsgeschäft vorgedrungen sind, standen dem Autor genauso zur Seite wie Freunde aus den großen, bedeutenden Strategieberatungen. Ohne ein so großes Netzwerk kann man ein Buch mit einem ehrgeizigen, generalistischen Anspruch gar nicht schreiben. Das gibt Anlass, den vielen Helfern und Unterstützern an dieser Stelle nochmals zu danken. Den letzten Schliff bekam das Buch durch das ungemein fleißige Team des Schöffer-Pöschel-Verlages. So konnte schließlich ein Buch entstehen, dem bereits jetzt, nach kurzer Zeit seines Erscheinens, die Attribute eines Grundlagenwerkes, eines Handbuches zur Digitalisierung, eines Nachschlagewerkes, einer futurologischen Projektion und denen eines Studien- und Schulbuches zuerkannt wurden. Und spannend fanden die ersten Leser es auch. Das freut mich besonders, denn alles andere wäre irgendwie ärgerlich. Leider ist es aufgrund seines Umfanges auch recht teuer geworden. Da wir uns aber im internationalen Maßstäben messen lassen, kann ich Ihnen versichern, dass vergleichbare Fachbücher in den USA etwa das Vierfache kosten können. Der Nutzen, den Sie unmittelbar aus dem Buch ziehen, möge den Preis rechtfertigen. Und wer es individualisiert haben möchte, der kann es über den Autor besorgen mit persönlicher Widmung. Warum aber ein Buch? Ein Relikt aus der Vergangenheit? Das Buch Der Wettbewerb um die Digitalisierung ist nur ein Baustein in einem größer angelegten Prozess. Wie ich schon sagte, ist mir das Digitalisierungsthema ein lebenslanges Anliegen gewesen. Mir war mit Beginn der Buchproduktion klar, dass das Printmedium und auch die zur Verfügung stehende digitale Schwester der Online-Version nur bedingt zeitgerecht sind. Dennoch entschied ich mich dazu, um quasi einen eingefrorenen, fachlich belastbaren, definierten Fixpunkt zu generieren als Startort für weiterführende Prozesse. Zukunftsträume. Vielleicht gelingt es ja, in der dargebotenen Spannweite der Themen einen kleinen Beitrag zur Transformation unseres Landes in eine digital getriebene Zukunft zu leisten, die wettbewerbsfähig ist gegenüber den USA und China. Dann wäre unsere Industriegesellschaft abgesichert, damit auch der Wohlstand in einer sozial gerechten, umweltschützenden Gesellschaft auf freiheitlich-demokratischer Grundlage. Ohne die Öffnung für digital getriebene Lösungen kann dieser Traum nicht Wirklichkeit werden. Daran mitzuwirken, das sehe ich als meine Aufgabe, durchaus zu verstehen im Sinne eines Generationsvertrages. Das bin ich auch ich, meinen Enkeln, schuldig. Damit sind wir am Ende meines Vortrages angelangt. Ich würde mich freuen, wenn Sie den YouTube-Kanal des Bundesverbandes Mergers and Acquisitions, auf dem auch meine Beiträge abgelegt sind, buchen würden. Die Audioversionen liegen auf meinen persönlichen Kanälen auf SoundCloud und Podigy. Damit danke ich Ihnen fürs Zuhören, fürs Zusehen heute und verbleibe mit herzlichen Grüßen, Ihr Kai Lux.
Das war Der Wettlauf um die Digitalisierung, der Wirtschaftspodcast zum Buch von Professor Kai Lux.